So, Herrschaften, jetzt ist der dritte Teil der Big Show 778 angesagt. Es geht los mit Jonas Beckenkamp von der Süddeutschen Zeitung, den wir auf dem Weg in die Uber-Arena erwischen, wo heute an diesem Donnerstag zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung werden schon ein paar gespielt sein, die Viertelfinale der Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen anstehen. Danach Christoph Leuchtenberg mit dem Radsport, die Vuelta. Wir sprechen aber wieder, wie immer, auch ein kleines bisschen über die Leichtathletik. Und dann zwei Tennisteile mit zwei Prominenten, mit zwei Grand Slam, mit zwei zweimaligen Grand Slam-Siegern sogar. Und vielleicht kommt der dritte Titel für Kevin Kravitz auch noch dazu. Und hinten raus dann eben Philipp Petschner, der mit Jürgen Melzer 2010 in Wimbledon, 2011 die US Open gewonnen hat. Das ist der dritte Teil der Big Show 778. Auf geht's. So, Herrschaft, die Big Show 778 geht weiter und sie geht weiter in Berlin. Sie geht weiter mit Jonas Beckenkamp von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Jonas.
Hallo, Grüße nach New York.
Ich sitze gestern neben Kollegen Kleffmann in New York und frage ihn, ob er denn die Daten hat von Jonas. Und natürlich hatte der Kleffe die und Jonas ist so nett, dass er wirklich on short notice dazukommt. Er ist schon, du bist schon auf dem Weg quasi in die Uber Arena, um dir die Amerikanerinnen anzuschauen im Viertelfinale der Basketball-WM der Frauen, über die wir naturgemäß sprechen wollen. Haben denn die Amerikaner bislang deine Erwartungen erfüllt?
Also teilweise würde ich sagen,
okay.
Wir haben sehr dominante Auftritte von den Amerikanerinnen gesehen, aber wir haben auch ein Spiel gegen Italien gesehen, das sie wirklich nur sehr knapp gewonnen haben und wo sie so wenig Punkte erzielt haben, nämlich 55, wie schon seit 1971 nicht mehr bei einer WM. Man muss sich vorstellen, die amerikanischen Frauen sind genauso wie die Basketballmänner bei den Amerikanern so eine Art All-Star-Truppe. Da spielen also nur die besten Spielerinnen aus der WNBA mit und man kann erwarten, dass sie durchgehen bis ins Finale. Sie haben aber schon einmal geschwächelt und jetzt treffen sie auf ein relativ physisches, großgewachsenes ungarisches Team im Viertelfinale. In einer halben Stunde geht es hier in Berlin los.
Ja. So, wir haben letzte Woche über Caitlin Clark ein kleines bisschen gesprochen, die wahrscheinlich die prominenteste Amerikanerin ist, die dabei ist. Aja Wilson kann ja nicht spielen, die habe ich, glaube ich, sogar bei den US Open irgendwann in einer Box gesehen, möglicherweise bei Frances Tiafoe. Wie ist das Erlebnis, Caitlin Clark live zu sehen? All you could have hoped for, was zeichnet sie aus, sind sie ihre Dreier, was macht die Frau so gut?
Also ich habe schon ein Porträt über sie geschrieben bei uns in der SZ und da habe ich versucht, das zu beschreiben, wie sie spielt und was das Flair ausmacht ihrer Art des Basketballs. Es wirkt halt sehr leichtfüßig. Sie kann von wahnsinnig weit draußen Würfe treffen, hat sie auch hier schon gemacht, also weit hinter der Dreierlinie. Und sie erinnert dann natürlich mit dieser Spielweise an Steph Curry, den NBA-Dreierkönig von den Golden State Warriors. Die beiden sind auch in Kontakt, es gibt da Verbindungen, man schaut sich was voneinander ab und Caitlin Clark zuzuschauen, das ist so ein bisschen ja wie beim Streetball, aber eben nicht ohne, dass sie sich da verdaddelt oder den Ball verliert, sondern meistens ist es sehr kontrolliert, sehr überlegt. Das ist eine Spielerin, die wahnsinnig scharfe Pässe spielen kann. Also es ist schon ein Erlebnis und wenn dann in der Halle ihr Name aufgerufen wird, dann wird es besonders laut. Also die Menschen merken schon, dass da eine besondere Spielerin unterwegs ist.
Und du sagst, die Halle wird laut. Abgesehen von den deutschen Spielen, wie ist denn der Zuspruch der Zuschauer, das also insgesamt bei dieser WM?
Sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Am Anfang, als ich herkam, war ich bei deutschen Spielen, zum Beispiel gegen Mali, da war die Stimmung ausgezeichnet. Also die Halle war voll. Da hat man in der Uber-Arena auch den Oberrang dann geöffnet. Da kann man also so eine Art Tuch, so eine Art Absperrung könnte dann darunter lassen. Und da war es wirklich bis oben voll und laut und emotional auch. Dann das Spiel der Deutschen gegen Südkorea, das war dann halt das Platzierungsspiel, dieses Zwischenrundenspiel. Ich glaube, da war vielen Menschen, die wussten halt nicht, ob die Deutschen da überhaupt spielen. Und spontan haben sich dann nicht so viele Leute eine Karte gekauft. Da war nur die Hälfte der Zuschauer da. Da war der Oberrang dann geschlossen. 6.500 Zuschauer. Also es war schon deutlich ruhiger, hat man gemerkt. Und dann gibt es natürlich noch weitere Abstufungen. Wenn die Deutschen nicht spielen und die Amerikanerinnen nicht spielen, dann hat man Spiele wie gestern China gegen Puerto Rico. Da ist es dann schon weniger. Also da waren 3000 irgendwas Zuschauer und da merkt man dann schon, das hat dann noch nicht die Strahlkraft, um die Halle wirklich zu füllen.
Gut, Jonas, aber das ist natürlich ein Phänomen, das kennen wir auch von jeder Eishockey-WM. Wenn die Eishockey-WM in Finnland stattfindet und das Spiel Österreich gegen Großbritannien, sind auch die Spielerfrauen anwesend und vielleicht zwei neutrale Zuschauer. Ich finde jetzt 3000 Zuschauer für China gegen Puerto Rico, finde ich persönlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, Basketball ist ein Nischensport, finde ich, immer noch. Und wenn jetzt wirklich niemand prominenter spielt, glaubst du denn, dass die Veranstalter zufrieden sind mit der Resonanz?
Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das sind. Gab im Vorfeld schon frenetische Meldungen von den Veranstaltern. Erst hieß es, sie haben 200.000 Tickets verkauft. Das klingt natürlich als Zahl für sich dann erstmal viel, verteilt dann über, ich glaube, insgesamt 34 Partien, kommt man dann auf einen entsprechenden Durchschnitt. Danach hieß es, es seien schon 220.000 Tickets verkauft. Jetzt hieß es, dass das Finalwochenende ausverkauft sei. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass man da sehr zufrieden ist mit dem Besuch, mit den Ticketverkäufen. Und es heißt auch immer wieder, dass es noch nie so viele Ticketverkäufe gab bei einer Frauen-WM. Also die letzte WM war in Australien, wo ja eigentlich auch viel Frauensport im Fokus steht. Aber diese Verkäufe wurden schon übertroffen.
Jetzt sagst du, die Amerikanerinnen treffen in 23 Minuten geht's los, treffen sie auf physische Ungarn. Genießen die amerikanischen sehr prominenten Spielerinnen bei den Schiedsrichtern deiner Wahrnehmung nach einen gewissen Bonus? Ich finde Basketball nicht ganz so arg wie Handball, wo es mir manchmal extrem random vorkommt, ob jetzt ein Siebener 2 Minuten gepfiffen werden oder nicht, aber natürlich gibt es auch im Basketball Nuancen, wo Schiedsrichter zugunsten einer Mannschaft ein kleines bisschen zu tendieren scheinen? Gibt es Schutz für die Stars aus den USA?
Das ist immer so eine klassische Frage. Auch bei Olympia bekommt man das ja immer wieder mit, wenn dann da früher die US-Männer dann gespielt haben. Da kommt dann ein Kobe Bryant und ein LeBron James und ein Kevin Durant und die bekommen dann vielleicht auch leichtere Pfiffe, weil sie halt diese Weltmarken sind. Ich muss sagen, hier sind die Schiedsrichter bis jetzt noch gar nicht im Fokus. Es wird das meiste einfach akzeptiert. Es gab sehr wenige strittige Entscheidungen. Die Amerikanerinnen sind natürlich jetzt, weil ich jetzt sagte, die Ungarn sind physisch, das sind die Amis natürlich auch, ja. Und sie haben natürlich Spielerinnen, die aggressiv zum Korb ziehen können. Und da werden die Fouls dann gepfiffen. Sie haben auch größere Spielerinnen unterm Korb, die da rumwühlen können. Sie haben eine Breanna Stewart, sie haben Nafisa Collier. Also das sind schon auch physische Spielerinnen. Ich habe jetzt bis jetzt aber nicht das Gefühl, dass sie so groß bevorteilt werden.
So, wir haben 8 Mannschaften, also Left, USA, Ungarn. Das nächste Spiel danach, also Jonas wird heute die Halle nicht verlassen, China gegen Frankreich, ganz am Ende die angesprochenen Australierinnen gegen Spanien und dann als drittes Spiel Belgien gegen Deutschland. Die deutsche Mannschaft hat nicht gut begonnen, das Turnier gegen Spanien, mit einer richtigen Klatsche. Die Spanierinnen haben dann erstaunlicherweise im nächsten Spiel gegen Mali, keine Ahnung, ob sie nur zu zweit gespielt haben, jeweils am Court. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann, dieses hohe Ergebnis. Und jetzt geht es aber gegen Belgien. Und wir haben hier so ein bisschen geplaudert und es hieß sofort, die deutsche Mannschaft zeigt gegen Japan, das war das zweite Spiel, zeigt ein anderes Gesicht. Es hängt natürlich immer auch von den Gegnerinnen ab, aber war das jetzt wirklich so ein Quantensprung von Spiel 1 zu Spiel 2 oder war Japan einfach so viel schlechter als Spanien, dass man das jetzt gar nicht so richtig in Beziehung hat setzen können?
Man kann das mit einer Statistik, mit einer konkreten Zahl eigentlich direkt beantworten. Die Japanerinnen haben gegen Deutschland, ich glaube, es waren 2 von 26 Dreiern getroffen. Also das ist eine Quote, sowas habe ich. Ich schaue wirklich viel Basketball, viel seit Jahren Spiele. Das habe ich fast noch nie erlebt, dass eine Mannschaft so dermaßen schlecht trifft. Und das ist nun mal halt das Spiel der Japanerinnen. Wenn sie von draußen nicht treffen, dann ist das eine Mannschaft, die meiner Meinung nach das auf dem Niveau wahnsinnig schwer hat. Bei den Spanierinnen, da war ich ein bisschen überrascht, dass im Vorfeld es gegen Deutschland so hieß, naja, das ist jetzt ein Auftakt, das kann man schon gewinnen und so, mit diesen Teams misst man sich ja. Mich hat es gar nicht so überrascht, dass Deutschland da Probleme hatte, dass es dann so schlecht lief und die Deutschen auch nervös waren und dann so überfordert auch ein bisschen mit der Aufgabe da vor dem Heimpublikum. Das war vielleicht dann schon ein bisschen verwunderlich, aber insgesamt, ja, die Deutschen haben sich jetzt reingekämpft. Sie haben dann auch das Glück gehabt, wirklich leichtere Gegnerinnen zu haben. Also bei allem Respekt vor Mali oder Südkorea insbesondere. Das war dann schon dankbar für das deutsche Team, sich so ins Turnier reinzufinden, und dann auch sehr hohe, sehr souveräne Siege
Ja.
einzufahren und sich einfach einzuspielen.
Ja, Belgien kommt jetzt. Die sind, meine ich, das als eines von, oder vielleicht als das zweitbeste europäische Team angekündigt worden, hinter den Französinnen. Wer wird die deutsche Mannschaft da tragen ins Halbfinale? Also sagen wir mal so, wer darf nicht auslassen in der deutschen Nationalmannschaft der Frauen, damit das beim Halbfinale zumindest eine halbwegs realistische Chance da ist?
Ja, das ist jetzt wirklich die große Frage, wie viele von den Deutschen da jetzt in Bestform auftreten können, weil ich glaube, das werden sie brauchen. Belgien ist mit die erfahrenste Mannschaft auf diesem Niveau, mit Emma Meesemann, die Centerin, die ist, glaube ich, 33, zweimal schon MVP bei einer EM. Sie haben ja so 23 und 25 den Titel geholt. Julie Almond, Van Loo, das sind. Wenn man Frauenbasketball verfolgt in den letzten Jahren, ist das die absolute europäische zumindest Spitze. Und da müssen die Deutschen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da einen richtig schlecht oder mehrere Deutsche einen schlechten Tag haben können. Das können sie nicht erlauben. Sie müssen, glaube ich, da tatsächlich ans Limit. Sie werden eine Leonie Fiebig brauchen, die wieder das tut, was sie bisher macht, nämlich sich um alles kümmern auf dem Spielfeld. Sie muss noch ein bisschen besser treffen. Also von der Dreierlinie geht da noch wenig. Sie werden ihre großen Spielerinnen brauchen, Niara Sabali und Marie Gülich, um Emma Meesemann zu stoppen. Auch verteidigen wird man sehr stark müssen, weil die Belgierinnen, da werden immer fünf Spielerinnen sein, die auf dem Parkett irgendwas reißen können. Also da müssen sie wirklich ihr Bestes zeigen heute.
Wie gesund ist Leo Fiebig? Da gab es ja doch Fragezeichen vor Beginn dieser Weltmeisterschaft. Ist sie voll da?
Absolut, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Sie hat da vielleicht auch ein bisschen tief gestapelt oder der Knöchel, es war ja der verstauchter Knöchel, ist dann doch schneller geheilt, als sie gedacht hätte, weil als sie ankam, ich glaube wenige Tage vor Turnierstart, da ist mir noch das Zitat in Erinnerung, da sagte sie, naja, ich spiele jetzt mal und ob ich dann bei 100% bin, das ist jetzt eigentlich egal, aber Hauptsache ich kann spielen. Davon ist wirklich wenig zu sehen. Die wirkt absolut fit, absolut austrainiert. Das ist ja, finde ich, die physischste deutsche Spielerin, muss man sagen. Sie ist, also Niara Sabali ist auch sehr kräftig, aber Athletik, da ist Leonie Fiebig am besten. Und ich habe das Gefühl, dass das verheilt ist, dass sie bei vollen Kräften ist. Wie übrigens auch mittlerweile Niara Sabali, die es ja an der Wade hatte. Also das wirkt alles jetzt sehr gesund.
So, Hand aufs Herz, von den sieben Mannschaften, die nicht USA heißen, welche hat dir, wir wissen, bei Olympia hat Frankreich, aber das war natürlich eine Ausnahmesituation in Paris, aber Frankreich war sehr, sehr stark, die Französinnen. Aber Hand aufs Herz von diesen sieben Mannschaften, die nicht USA heißen, welcher Mannschaft traust du am ehesten zu? Es zumindest mal eng zu machen. Man wollen nicht doch ganz so weit gehen, zu sagen, die USA zu schlagen. Aber wer hat den besten Eindruck hinterlassen bis jetzt?
Also ich kann mal anfangen, wer es nicht sein wird, das sind die
China. Ach
Chinesinnen. Die sind gestern wirklich ganz knapp eingezogen in dieses Viertelfinale und das wirkt für mich wirklich erstaunlich, wie unkoordiniert sie spielen, wie wenig sie es schaffen, ihre Größenvorteile einzusetzen. Sie treffen eben jetzt auf die Französinnen und dann sind wir schon bei meinem Tipp. Das wären eben, glaube ich, wäre das Team aus Frankreich, die so vielseitig sind, die so viele extrem gute Ballhändlerinnen auch haben. Da kann Marine Joannes, das ist eine fantastische, ich würde sagen, Flügelspielerin. Sie bringt auch manchmal den Ball, aber die hat wahnsinnig viel Athletik, einen irre guten Wurf. Pauline Astier spielt da auch noch im Aufbau. Gabby Williams. Sie haben auch gute große Spielerinnen, um physisch dagegen zu halten. Also die Französinnen wären für mich einen Tipp, die es aufnehmen könnten mit den Amerikanerinnen. Und dann sind wir eigentlich fast schon bei dem olympischen Finale der Männer. Das war ja auch Frankreich gegen die USA. Das könnte ich mir jetzt bei dieser WM dann auch vorstellen.
Ist das schon das avisierte Halbfinale? Also wenn die Französinnen heute gewinnen und die USA, treffen die im Halbfinale aufeinander oder ist das die mögliche Finalpaarung?
Jetzt muss ich mal gerade schauen. Spiel 33 wäre
Ja.
dann 29.
29 ist USA-Ungarn.
Tatsächlich, ja. Ich glaube, den Spielplan hier mal. Also das Spiel 29 gegen 32.
Achso, nee, dann ist es wahrscheinlich USA-Ungarn gegen Australien-Spanien. Lehne ich mich jetzt komplett aus dem Fenster.
Genau.
Ja, okay, na gut, dann wird dieses Finale möglich. Dann lass mich abschließend noch fragen, diese WM ist ja aus Gründen, warum auch die NHL bei Olympia, also warum das olympische Eishockey-Turnier relativ kompakt ist, weil die NHL nur so lange Pause machen könnte. Die WNBA hat wahrscheinlich auch gesagt, 10 Tage geben wir euch, aber maximal. Und jetzt ist dieses Turnier sehr, sehr komprimiert, haben wir letzte Woche ja auch angesprochen. Hier, ist das ein Vorteil? Ist es eine Reizüberflutung? Ist ja jeden Tag was los. Wie gefällt dir das, Jonas?
Also ich komme jetzt aus einer Phase, als wir die Fußball-WM der
Ja,
Männer,
über
die haben wir
26
natürlich
Wochen.
ja, berichtet. Und dieses XXL-Format hat sich für mich wahnsinnig ermüdend angefühlt. Dann kommt man hierher und das ist einfach ein Wettbewerb, der über 11 Tage hier durchgepeitscht wird. Also das totale Kontrastprogramm. Es ist, als Zuschauer ist es, glaube ich, super aufregend, weil man kann jeden Tag in die Halle gehen, du hast jeden Tag Spiele. Für die Sportlerinnen ist es, glaube ich, anstrengend. Ich meine, die hatten dann teilweise jetzt, ich glaube, 5 Tage und darin 4 Spiele. Jetzt mal einen Tag Pause. Ich muss sagen, als Format gefällt es mir ganz gut, wenn es so komprimiert ist, weil es einfach zack, zack immer weitergeht. Am nächsten Tag das nächste Spiel. Man kann sich direkt bei den Teams reinfinden, wenn man einmal drin ist. Ich habe auch mit Fans gesprochen. Für die ist das schon dankbar, ja. Also du brauchst auch nicht 6 Wochen Hotels oder so, sondern du bist halt hier, kaufst dir Tickets für beispielsweise fürs Finalwochenende und kannst dann ab Freitag halt durchgehen oder ab Donnerstag vielleicht, wenn du das Viertelfinale noch mitnimmst, kannst durchgehend halt Spiele schauen und die folgen aufeinander. Also ja, heute ist es ja 11:30 Uhr, 14:30 Uhr, 17:45 Uhr und im Abend hinein kannst den ganzen Tag in der Halle sein. Finde ich eigentlich schon ganz gut.
I let you go on this one, weil du die Fans ja erwähnt hast. Wer sind diese Fans? Ist das ein frisches, junges Publikum, das, ich meine, man kann natürlich nie alle über einen Kamm scheren, die einfach ein Event schauen möchte? Also bei den US Open, wo ich gerade noch bin, es ist eine Pest an Influencern, die aber auch teilweise eingekauft sind von der USTA, die eben neue Publikumsschichten erschließen wollen. Gibt es irgendeine Tendenz, wer sich diese Basketball-WM anschaut, oder ist es die Basketball-Bubble, die du eventuell auch aus der BBL ab und zu kennst?
Es ist ein weiblicheres Publikum, fällt mir auf, was jetzt auch nicht
Okay.
überraschend ist, glaube ich. Es ist wirklich ein deutlich jüngeres, weiblicheres Publikum. Auch ein Fachpublikum, wie ich finde. Die Leute sind wirklich dabei. Ich habe mit einer Familie gesprochen, die kamen aus Herzogenaurach angefahren. Also es ist schon ein ganzer Weg und die waren mit 2 Kindern da und ihrem Papa und dem Patenonkel. Und für die ist es tatsächlich schon aufregend. Also die Kinder sagen, dass sie Vorbilder sehen. Sie sehen also eine Leonie Fiebig, sie hat ein Yara Sabali-Trikot an. Also ich glaube schon, dass sich da für junge Leute auch ein bisschen was tut in Sachen Vorbilder, Strukturen im Mädchen, im Kindersport. Also dass es schon da auch eine Signalwirkung hat, wenn die jetzt plötzlich eine Nationalmannschaft sehen mit Frauen, die einen Wiedererkennungswert haben. Und so würde ich dieses Publikum ein bisschen einschätzen. International ist es überschaubar, würde ich sagen. Also
Okay,
es
ja.
sind dann halt 20 japanische Fans in der Halle und vielleicht 30 Chinesen. Das ist bei anderen Turnieren, habe ich schon anders erlebt. Ich war bei der Basketball-EM in Deutschland vor 2022. Da waren halt einfach 2000 Litauer und zwar bei jedem Spiel und die hatten die Zeit ihres Lebens.
Ja, ich weiß, in Köln, mein Sohn war da auch dabei.
Genau.
Und der sagt also in Köln, was die Litauer aufgeführt haben, das war fantastisch.
Ja, so ist
Jonas,
es.
apropos fantastisch, so war diese Viertelstunde. Es ist das Basketball nur leider die schlechteste Sportart. Es ist toll, wenn junge Mädchen sagen, ich möchte Basketballerin werden, genauso wie wenn junge Knaben sagen, sie möchten Basketballer werden, aber leider, leider, man muss auch groß sein. Es reicht nicht, Maxi Bogues zu sein mit einer Größe von 1,72. Größe hilft, aber trotzdem, geht raus und spielt Basketball. Ja. Fantastisch. Jonas Beckenkamp von der Süddeutschen Zeitung, Big Show 778, kurze Pause.
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
So, die Big Show 778 geht weiter. Ich musste mich raussetzen. Man hat mich rausgeschmissen aus dem Pressezentrum wegen eines natürlich völlig irrelevanten Interviews, aber nur, weil ich nicht gesagt habe, dass ich jetzt mit Christoph Leuchtenberg spreche. Wenn ich das gesagt hätte, Leuchter, man hätte mir wahrscheinlich den Conference Room 1 geöffnet. Grüß dich.
Guten Morgen, guten Abend nach New York. Und man hätte dich wahrscheinlich mit Trauben gefüttert, spätrömisch dekadent.
Ja, und ich hätte auch natürlich liegen müssen, während ich mit Trauben gefüttert werde. So wie Nero, bevor er Rom niedergebrannt hat. Ja, letzte Woche habe ich ein bisschen spekuliert. Du hast mir natürlich mit dem Lasso sofort wieder eingefangen und mir gedacht habe, naja, Tadej Pogacar, wird er in diesem Jahr noch fahren? Und dann ist recht schnell die Nachricht gekommen, Leuchter, er wird kein Rennen mehr bestreiten. Ist es also doch so schlimm, wie man annimmt, oder ist Tadej einfach ein bisschen wehleidig?
Jein, also die Aussicht, dass er hätte noch fahren können, die war ohnehin sehr, sehr gering. Also es war ja nicht nur ein einfacher Schlüsselbeinbruch. Und wenn wir sehen, Florian Lipowitz, der fährt gerade sein erstes Rennen, gerade im Moment, wo wir reden, sind die gerade kurz vom Ziel in der Toskana. Er hat genau 50 Tage gebraucht und das wäre bei Pogacar bis zur WM weitaus weniger gewesen und die Verletzung von Pogacar war deutlich schlimmer und Lipowitz fährt jetzt diese Woche 4 Rennen, um mal reinzukommen, mal anzutesten und Pogacar hätte ja nicht antesten wollen, er hätte gewinnen wollen und von daher, also ja, das ist schon eine hoch sinnvolle und die einzig richtige Entscheidung. Also er ist immer noch jung, er hat das alles schon gewonnen und dann fährt er eben halt nach Zeit Menschengedenken mal wieder kommende Saison eben im UAE-Trikot und nicht im Weltmeister-Trikot oder was sonst für Trikots gibt. Freut auch mal den Sponsor und dann wird das im kommenden Jahr alles wieder regeln. Also das ist die richtige Entscheidung, die kommt jetzt aber auch nicht überraschend.
Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, wenn wir schon bei der Weltmeisterschaft sind, ganz kurz, die Idee, dass die Belgier zusammenarbeiten, und die Idee, dass vielleicht die Niederländer zusammenarbeiten, aber die Belgier, okay, du hast Wout van Aert, du hast Remco natürlich, die Niederländer haben Mathieu van der Poel. Glaubst du, dass dort eher Länderallianzen herrschen oder ist es eher die Allianz der Teams, also die auch im wirklichen Leben dann von UAE oder von der Deutschen Telekom, hätte ich fast gesagt, bezahlt werden?
Schwer zu sagen. Also eher noch würde ich sagen, dass die Niederländer da verbindet eigentlich Van Aert und Van der Poel eher so eine gesunde Rivalität. Belgien, ich weiß nicht, Remco Evenepoel war jetzt nicht immer so der ganz große Typ für Allianzen. Und ja, aber letzten Endes, da kommt es auch viel auf individueller Klasse an. Wir haben da diverse Kandidaten. Es werden diverse UAE-Profis dabei sein. Und wahrscheinlich, wenn es sowas wie Allianzen in einem Team gibt über Landesgrenzen weg, wird das eher bei UAE geschehen, weil die natürlich unbedingt auch dieses Regenbogentrikot im Team haben wollen. Also könnte Del Toro ein ganz heißer Tipp für dieses Rennen sein. Ansonsten die üblichen Verdächtigen, ein Remco sicherlich wird dabei sein, Paul Sexas wird dabei sein. Ob es für Van der Poel, der zuletzt auch nicht gerade in überragender Form war, reicht, um bei diesen schweren Rennen mitzufahren vorne, mag ich es eher zu bezweifeln. Wout van Aert eher. Allerdings hat der jetzt natürlich eine sehr, sehr intensive Vuelta in den Knochen. Gerade geht da die Etappe zu Ende. Da hat Matthew Brennan schon wieder gewonnen. 5. Etappensieg in diesem Jahr mit 21 Jahren. Natürlich auch ein Fund. Also das WM-Rennen wird spannend, aber das wird sowas Evenepoel, Sexas, Del Toro, so die Kante wird es geben. Und dann ist wahrscheinlich am Ende, wie es damals in Glasgow war, wahrscheinlich Mann gegen Mann und dann nützen einem dann auch Allianzen relativ wenig.
Das heißt aber, weil Del Toro hat sich ja noch nicht bewiesen bei einem Eintagesrennen oder hat er das schon mal gemacht? Also ein schwieriger Kurs. Van Aert, Evenepoel, Del Toro, ich weiß nicht, hat er schon mal was gewonnen, was ähnlich sein könnte dem, was die Jungs bei der Weltmeisterschaft in Kanada erwartet?
Nö, hat er noch nicht, aber er ist auch noch ziemlich jung. Also er fühlt sich erstmal in diese Rennen rein, aber man hat ja auch schon gesehen, damals in Uganda bei der WM, dass er im Schatten von Pogacar da sehr, sehr gut fahren kann. Er war jetzt bei den zwei Classics in Hamburg dabei. Das ist aber auch nicht sein Rennen, aber da konnte man sehen, dass er schon mal diesen Typ von Rennen mal antestet. Das ist ein Lernprozess. Ob er da jetzt der absolute Top-Favorit da ist, weiß man nicht. Also er war schon Siebter vergangenes Jahr in Uganda. Er war Fünfter bei der Lombardei-Rundfahrt. Zwei Rennen, die er eigentlich nicht gewinnen durfte, weil sein großer Kapitän dabei war. Jetzt ist der Kapitän nicht dabei. Gut, bei der WM ist Pogacar ohnehin ist nicht sein Kapitän de facto gewesen, aber natürlich sind die beiden auch in Uganda nicht gegeneinander gefahren. Aber ja, das wird spannend. Also er scheint das Zeug dazu zu haben, auch mal so ein Eintagesrennen zu gewinnen. Ob es dann jetzt dieses Jahr schon der Fall sein wird, Remco hat sich jetzt seit der Tour jetzt auch mal bedeckt gehalten. Da weiß man jetzt auch nicht, wie seine Form ist. Schlechter Form wird er sicherlich nicht hinkommen. Und ja, also es ist spannend, es ist offen. Ich würde da mich nicht unbedingt festlegen wollen.
Diese Geschichte in Ruanda, ich sehe ja den Punkt möglicherweise des Radsportverbandes, dass man sagt, okay, wir gehen mal irgendwo hin, wo der Radsport bislang noch nicht präsent war und das begründet dann irgendwas. Ist Afrika wieder komplett von der Landkarte verschwunden oder sind das einfach Rennen, die nicht so prominent besetzt sind meistens, dass sie halt jetzt hier auch unsere Aufmerksamkeit nicht bekommen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist natürlich geht auch so eine WM dahin, wo Geld hintersteckt, wo man halt auch so ein Unternehmen wie die UCI dann halt auch gezielt hinlockt. Es ist natürlich ein logistischer Aufwand. Auch wenn das wahrscheinlich nicht nur eine unwesentlich weiter ist als zum Beispiel jetzt Montreal, ist es dann doch schon mit der ganzen Infrastruktur, mit Hotelbetten, man muss die ganzen Junioren da hinkarren. Es ist schon schwieriger, das irgendwo in einem kleinen afrikanischen Land auszutragen. Ja, das ist schwieriger. Und dann war ja auch Wanda nicht unumstritten. Thema Sportswashing war da auch ein ganz großes. Afrika, da tut sich einiges im Radsport. Das ist ja auch vom Weltverband gewollt. Weil Radsport ist ja genau wie Laufen, eine weltumspannende Sportart. Und natürlich, letzten Endes, ne, ist da sehr, sehr viel Potenzial. Wenn man denkt, dass Äthiopier und Kenianer bekanntermaßen einigermaßen ganz gut ohne Rad unterwegs sind in Austauschsportarten. Könnten jetzt auch mit Sportarten machen, mit Rad machen. Aber da dann irgendwie noch den entscheidenden Kick hinzubekommen, das dauert noch ein bisschen und da nützt natürlich auch eine einmalige Radsport-WM nicht viel. Also es gibt ja die Sportarten, also jetzt auch die Leichtathletik, die jetzt gezielt eben halt auch nach Afrika geht oder gehen will. Nairobi bewirbt sich für die WM 1931. Die wird in der kommenden Woche vergeben in der Leichtathletik. Also da tut sich schon einiges. Das ist natürlich immer noch, Stichwort Infrastruktur, Stichwort Aufwand, ist es immer noch ja ein Unterfangen, was gut geplant werden möchte. Und von daher, Ruanda war vergangenes Jahr ein Testballon. Der ist einigermaßen gut gelungen. Es gab keine Zwischenfälle. Das war ja relativ nah am Kriegsgebiet. Aber dass man da jetzt wieder in irgendeinen sicheren Hafen wie Montreal geht, die jetzt ohnehin ihr World Tour Rennen gehabt hätten nach Quebec. Jetzt haben sie eine WM. Das ist alles relativ einfach zu organisieren und das ist dann folgerichtig.
Traust du dem Leichtathletik-Weltverband und Sebastian Coe über den Weg, was die Vergabe von Weltmeisterschaften angeht? Ist Sebastian Coe der Funktionär, wo man sagt, okay, das könnte noch einigermaßen mit rechten Dingen zugehen oder regiert auch da die Kohle? Ich meine, wir hatten die WM vor kurzem in Eugene. Jetzt nicht, ich meine, ich weiß schon, es ist das Epizentrum der amerikanischen Leichtathletik, aber kleines Stadion, auch nicht immer voll besetzt, wie wir auch in Birmingham gesehen haben, wo du ja vor Ort warst, okay, das war eine Europameisterschaft. Aber inwieweit traust du da dem Leichtathletik-Weltverband über den Weg?
Also generell traue ich nie auch nur irgendeinem Funktionär über den Weg. Ich meine, es waren immer schöne Zeiten, haben wir es unter die Jack, der dann auch höchstpersönlich Journalisten auf die Bahamas eingeladen hat. Naja, wer nicht auf die Bahamas möchte, der werfe den ersten Stein. Aber generell, Eugene damals war ja nicht nur das Epizentrum der US-Leichtathletik, sondern es ist auch ziemlich nah am Epizentrum des mittelgroßen Sportartikelherstellers Nike, dessen Botschafter über lange Jahre Sebastian Coe auch war. Und diese WM damals in Eugene, die ist ohne normales Ausschreibungsverfahren auf einmal in Eugene gelandet. Das wurde per Pressemitteilung mitgeteilt. Hallo Jungs, nächste WM ist in Eugene. Das kam dann doch relativ überraschend. Und die Verbindung von Sebastian Coe zu Nike, nun ja, also ganz transparent war da dieses Verfahren auch nicht.
Okay.
Und man steckt nicht allzu tief drin in den allerletzten Entscheidungen, aber wir werden sehen, es gibt neben Nairobi auch München, dass diese WM unbedingt haben möchte, 19:31 Uhr. Rom ist mit in der Verlosung. Das sind meistens dann auch Sachen und Gemengelagen, die man nicht immer komplett durchschaut. Warum ist kommendes Jahr nach nur 12 Jahren schon wieder eine WM in Peking? Das kann man sich auch fragen. Und mit dem Tonus ist es da jetzt auch nicht allzu weit her. Dann hat man zwei Weltmeisterschaften in Serie, die ungefähr im gleichen Dunstkreis nach Tokio, nämlich Peking, sind. Also dieser Proporz ist da nie ganz gegeben. Und es wird spannend, aber früher oder später wird man mit dieser WM nach Kenia gehen. Ob jetzt Kenia derzeit dafür belohnt werden sollte, dass sie seit Jahren ihr Anti-Doping-System überhaupt nicht in den Griff bekommen und doch Sperren haben, die jedes osteuropäische Land auf Jahrzehnte hinweg außer Gefecht setzen würden und da wirklich nichts passiert. Ja, das muss man sich fragen, ob da nicht falsche Anreize gesetzt werden und nicht mal zu sagen, pass mal auf, kriegt mal euren Laden in den Griff, dann könnt ihr auch eine WM haben. Zumindest was Doping angeht. Ja, aber wenn es dahin gehen würde, es ist ein sehr begeisterungsfähiges Land, was Leichtathletik angeht, das würden sehr stimmungsvolle Weltmeisterschaften werden in Nairobi.
Dann lass uns doch noch, also München, das wird mir natürlich taugen, aber lass uns doch noch natürlich über die Vuelta sprechen. Henrik Maas, wir haben letzte Woche darüber geplaudert, er führt ja immer noch. 2 Minuten in etwa vor Felix Gall, Primoz Roglic ist dahinter. Was für ein Typ ist Henrik Maas? Ist der up and coming? Ich kenne den Namen natürlich, aber ich habe mir in meiner Verblendetheit für Tadej Pogacar nie richtig Gedanken über den Jungen gemacht. Ist das der große spanische Hoffnungsträger? Was kann er, was zeichnet ihn aus?
Um mal ganz kurz einen Schritt zurückzugehen, natürlich Berlin hätte auch ganz gerne Leichtathletik-WM, bevor ich da jetzt böse Briefe aus der Hauptstadt bekomme.
Also das will ich nicht. Das will ich nicht. Das passt schon, dass wir das in München abfackeln.
Henrik Maas ist ein grundsolider Rundfahrer, der sicherlich nicht auf dem Niveau eines Pogacar, eines Vingegaard oder anderer absoluter Top-Rundfahrer ist, aber man sieht auch bei dieser Vuelta, er hat sehr, sehr große Stärken am Berg, das kann er immens gut. Da ist er hier klar der Beste, knapp vor Felix Gall. Er ist ein solider Zeitfahrer. Wir haben morgen ein Einzelzeitfahren. Da ist aber sein Vorsprung jetzt auf Primoz Roglic so groß, das müssten jetzt um die 4 Minuten sein, dass da eigentlich nichts mehr passieren dürfte. Er hat es sich im Endeffekt verdient, weil er auch schon lange dabei ist. Immer so ein bisschen die zweite Geige gespielt hat, nie den ganz großen Durchbruch geschafft hat, dreimal schon Zweiter der Vuelta war, ist jetzt 31, eigentlich im besten Rundfahreralter. Es ist ihm mal zu gönnen. Er hat auch immer mal ein bisschen Pech und ja, also das würde er schon hinbekommen und dann holt dann eben Pogacar in einem der nächsten Jahre dieses fehlende rote Trikot. Er hat ja jetzt nochmal 2 Jahre mehr Zeit. Er hat ja am gleichen Tag wie seine Saison auch seine Vertragsverlängerung noch bis 2032 verkündet, was dann natürlich dann auch wiederum Folgen für den Transfermarkt haben dürfte, weil ich nicht denke, dass sich Isaac Del Toro jetzt noch 6 Jahre lang mit der Rolle als Kronprinz da zufrieden gibt. Aber diese Vuelta gehört erstmal Henrik Maas und wenn da nichts Wildes passiert, bringt das auch zu Ende.
Lass uns spekulieren ganz kurz. Wer hat denn genug Kohle? Del Toro wird natürlich nicht so teuer sein wie Vuelta, wie Pogacar. Aber ich meine, das wäre doch ein typischer Ralf-Denk-Move, dass er jetzt auch noch Isaac Del Toro ins Team holt, wenn er schon Remco Evenepoel und Florian Lipowitz hat. Nein, das wird wahrscheinlich nicht sein. Aber gibt es genug Teams da draußen, die genug Kohle auf den Tisch legen für jemanden wie Del Toro? Und damit ist er nicht getan. Die müssen ihm ja auch ein Team zusammenstellen, das ihn dann über die Berge bringt.
Naja, es gehören ja immer zwei zu der Sache. Einmal das Team, das ihn haben möchte. Dann wäre Isak der Toro sicherlich auch nicht billig. Er hat noch Vertrag bis 2031, wenn ich richtig liege. Also es gibt eben nur die beiden Fahrer, die länger Vertrag haben als Marco Brenner. Nämlich Pogacar bis 32 und der Toro bis 31. Das heißt, in Sachen Ablöse wäre er sicherlich nicht sehr billig. Und da, glaube ich, würden dann da eher die Teams aktiv werden, die jetzt händeringend wirklich einen absoluten Top-Kapitän suchen. Da denke ich zum Beispiel jetzt an Netcompany Ineos, die da die Stelle seit Jahren so ein bisschen vakant haben, auch junge, starke Fahrer mit drin haben. Bora sehe ich, also Red Bull Bora ins Ruhe, sehe ich da eigentlich erstmal ziemlich gut aufgestellt mit Evenepoel, der noch recht jung ist, mit Liprovitz, der noch recht jung ist. Die haben in Lorenzo Finn den zweitbesten Teenager im Radsport nach Paul Sexas in ihren Reihen, der jetzt auch diese italienischen Rennen mal in der World Tour fährt, der nächstes Jahr dann noch näher rangeführt werden sollte. Also eigentlich bräuchte Red Bull Bora ins Ruhe Isak Del Toro nicht. Und es ist auch nicht gesagt, wann er auf den Markt kommt, wie er auf den Markt kommt. Also das wird noch kein Thema fürs kommende Jahr sein, auch sicherlich nicht in zwei Jahren. Aber dass Isak Del Toro 2032 seine Bedürfnisse denen von Tadej Pogacar unterordnet, das glaube ich dann eher nicht. Und auch in Sachen Paul Sexas, der ja auch eventuell nach Vertragsende oder vor Vertragsende 2027 wechselt, würde damit dann auch UAE vielleicht nicht allzu reizvoll sein, wenn er weiß, da fährt bis 2032 noch Tadej Pogacar. Da hat sich jetzt auch kein Team ansatzweise Wismar Liesebike aus der Reserve locken lassen und da klare Worte gesprochen. Ja, es bleibt interessant, was diese Topfahrer angeht.
Dann lass mich schließen mit dem Mann, den du schon erwähnt hast. Ich habe mir dieses Etappenfinish natürlich angeschaut, wo Marco Brenner gewonnen hat, wo es schon so ausgeschaut hat, als ob er Zweiter würde und sich dann gesagt hat, nee, die Etappe, die gewinne ich jetzt. Ist nochmal nachgesprintet. Gibt es bei dem so eine Art stetige Entwicklung, weil ich höre den Namen immer öfter. Warum habe ich in den letzten Jahren so wenig von ihm gehört? Weil ich dich nicht danach gefragt habe, ist die offensichtliche Antwort. Aber gibt es auch eine sportliche Antwort?
Da gibt es auch eine sportliche Antwort. Also er war in diesem Zeitraum 18, 19 ungefähr das, was Lorenzo Finn jetzt war. So ein absolut, er hat nicht vielleicht in dem ganz großen Maß, aber er gehört zu den absoluten Supertalenten, hat dann auch gewissermaßen die U23 übersprungen und hat damals bei DSM oder Sunweb, glaube ich, hießen sie damals noch, seinen ersten Profivertrag unterschrieben, noch als Teenager. Da hat es dann nicht so richtig funktioniert. Er hat sich in der World Tour nicht ganz zurechtgefunden, er hatte gesundheitliche Probleme. Dann ist der Vertrag da ausgelaufen, er ist nicht verlängert worden. Dann hat Tudor zugegriffen. Da ist er dann sofort deutscher Meister geworden im Trikot, hat aber auch einen schweren Sturz beim Giro 25, nachdem er sogar ans Karriereende gedacht hat. Aber ja, jetzt, wenn er mal gesund ist, und das ist er ja im Moment, das war er zum Anfang der Vuelta nicht, der ist eigentlich in Topform hinbekommen, hatte vorher die Polenrundfahrt gewonnen, da sah man schon, was er eigentlich zu leisten vermag. Hat dann am Anfang ein bisschen gekränkelt bei der Vuelta, ist auch noch gestürzt. Jetzt liegt er weit genug im Gesamtklassement zurück, dass er da Freiheiten hat. Und was er kann, haben wir eben bei diesem Etappensieg gesehen. Also er attackiert, also im Moment, wo er sich das Trikot zumacht, attackiert Buitrago. Und trotzdem bleibt er ruhig, geht ans Hinterrad und spurtet ihn nieder mit einer ziemlichen Stärke. Also am Berg ist er, würde ich sagen, dauerhaft nahezu auf Liprovitz-Niveau. Da kann er sich annähern. Und jetzt muss er halt im Zeitfahren noch ein bisschen was lernen. Und wenn das alles gut läuft, haben wir eventuell dann im kommenden Jahr oder in zwei Jahren zwei Deutsche, die bei der Tour de France in den Top Ten, sehr weit in den Top Ten mitfahren können.
Starke Aussicht. Und vielleicht auch Felix Gall im kommenden Jahr wieder irgendwo bei einer großen Tour auf dem Stock. Allein in diesem Jahr schon. Zweiter Platz beim Giro, jetzt zweiter Platz möglicherweise bei der Vuelta. Wobei ich glaube, dass Roglic ihn beim Zeitfahren noch kassieren wird, aber auch ein dritter Platz schmückt. Einen österreichischer Sportler des Jahres Felix Gall, deutscher Sportler des Jahres Alexander Zverev, der mit der leichtesten Auslosung in der Geschichte eines Grand Slam Champions dieses Turnier gewinnen wird. Leuchte, ich danke dir herzlich. Ich weiß, du kümmerst dich auch um die US Open.
Ich weiß, ich habe da meine Nacht verbracht hier in meinem Neusser Homeoffice ab 3 Uhr morgens. Aber dafür ein sehr, sehr tolles Tennisspiel gesehen, was du wahrscheinlich live im Stadion gesehen hast.
Gestehe ich offen, ich bin schon zu Hause gewesen. Aber das sei mir vergönnt, um 3.33 Uhr in der Früh, da bin ich in meinem Alter nicht mehr fit. Danke, Leuchte. Danke, Leuchte. Kurze Pause, der Big Show 778.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 778. Wir bringen uns jetzt raus noch mit zwei Tennisteilen und das sind zwei ausgewiesene, nicht nur Doppelexperten. Denn Philipp Petschner, mit dem wir die Sendung abschließen, war auch ein ausgezeichneter Einzelspieler. Doppelt zweimaliger Grand Slam Champion. Und apropos zweimaliger Grand Slam Champion, es geht los jetzt mal mit dem Tennisteil mit Kevin Krawitz. Ich habe mit Kevin am Montag schon gesprochen über allgemeine Dinge. Und wer hätte damals geahnt, also Kevin und Pützi sind jetzt nicht so gut ins Turnier gestartet, also mit Mühe, möchte ich sagen, gegen Jaime Faria. Und mit wem hat der Faria gespielt in der ersten Runde? Boah, ich bin schon so alt, das habe ich vergessen. Das war jetzt relativ mühsam. Das zweite Rundenmatch haben sie auch, waren hin und her, aber am Mittwochabend, am 11er Platz, da bin ich auch anwesend gewesen, haben sie gegen Marti Pavic und Marcelo Arevalo im Match-Tiebreak 10-7 gewonnen und stehen jetzt im Halbfinale. Ganz spannend, aber das konnte Kevin, der große Kevin Krawitz, zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, aber er hätte es natürlich gern genommen. Also Kevin Krawitz, let's do it.
Nur ganz kurz mal zum heutigen Spiel. Bisschen komisch, oder? Im ersten Satz, wo ihr so viele Satzbälle abwehrt und dann kommt es aber zurück im zweiten Satz.
Ja.
Wie seid ihr drauf, frage ich mal ganz deppert.
Ja, ist schwierig hier zu spielen. Also so von der Leistung, vom Leistungsniveau her sind wir natürlich nicht so happy. Also wir sind happy, dass wir gewonnen haben, logischerweise. Mhm. Wir sind happy, dass wir vom Kopf her gut da gewesen sind in den entscheidenden Momenten. Aber klar, es ist hier schwierig zu spielen. Wir hatten echt Probleme mit dem Return so. Wir haben schlecht in die Return-Spiele reingefunden, fast gar keine Chancen im ersten Satz. Und dann, klar, dann weiß ich nicht, wie ich zwei Doppelfehler, plötzlich in den Vorhand ins Netz und dann ja schon mal drei Punkte bei uns im Aufschlag, wo wir dann ja, ein bisschen Glück dann hinten raus vielleicht haben. Dann machen wir dann Gott sei Dank ein paar gute Returns im ersten Satz Tiebreak. Und dann wird es zum 7-6 und dann ist es so ein bisschen ein Fight. Im zweiten Satz ähnliche Situation, dann hinten raus nochmal ein schlechtes Aufschlagspiel, dann sind wir im dritten. Was dann wiederum gut war im dritten, Anfang dritter Satz, dass wir dann gut gestartet sind und dann ein bisschen besser retourniert haben zumindest, weil ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig allgemein für jeden, glaube ich, zu retournieren.
Es ist hier, ich meine, man darf ja nicht alles mit Wimbledon vergleichen, wo es totenstill ist am Ende des Tages, aber es ist so laut. Es ist überall Musik. Die Leute scheren sich nicht ums Tennis. Ist das, also das ist mindestens mein Eindruck. Wie ist es für euch? Ja,
ja klar, ist natürlich die Stimmung jetzt oder hier auf der Anlage natürlich anders wie in Wimbledon logischerweise. Ja, die Leute sind lauter, wie du schon gesagt hast, grölen mehr rum und so. Wir hatten auch einen Fan, der den Namen von den Gegnern 97 Mal gesagt hat. Und natürlich, das ist irgendwie so vielleicht amerikanisch, dass sie einfach ein bisschen lauter sind. Ja, man versucht sich schon dran gewöhnen, aber ist natürlich unheimlich schwer und vom Kopf her auch dann teilweise anstrengend. Ja.
Hast du den Eindruck, dass ihr immer noch die Main Attraction hier seid oder kommen die Leute möglicherweise, um sich selbst zu fotografieren, um was zu essen?
Ja, es wird immer mehr, natürlich. Natürlich ist es immer der Fokus, jetzt nicht nur beim Tennis, sondern bei jedem Event, glaube ich, dass man da ein Foto macht, da einen Insta-Post macht und sieht man, glaube ich, an den Zahlen viele Influencer da und so. Das ist klar, die Attraktion ums Tennis herum wird immer mehr. Aber ja, wie wir das, keine Ahnung, ob wir das beeinflussen können oder so. Also uns beeinflusst es nicht, ob wir die Main Attraction sind oder nicht. Also wir spielen da, versuchen unsere Matches zu spielen und so. Und wenn Leute zuschauen, dann freuen wir uns natürlich.
Wie ist dein letzter Stand, was die ATP mit dem Doppel plant? Gibt es da überhaupt einen neuen Stand? Weil vor ein, zwei Monaten hieß ja Doppel ganz aufschaffen, dann kleine Felder. Oder seid ihr da nicht in der Loop oder gibt es vielleicht gar nichts Neues im Moment?
Also mein aktueller Stand ist, dass sie die Draws kleiner machen, 2028. Wie viel kleiner? Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen Fragezeichen. Ob die Masters dann von 32 auf 16 oder auf 24 oder so gehen, das steht noch in der Luft. Was mit den Grand Slams passiert, weiß ich auch noch tatsächlich noch nicht, ob die bei 64 bleiben. Ja, ich finde es halt, wenn die Grand Slams bei 64 bleiben und die ATP-Cutted ist auf 16 beim Masters, ist das schon ein großer Gap. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktionieren soll.
Ja.
Wer dann, ob dann so viele Einzelspieler sie ja hoffen, dass sie dann Grand Slam spielen, weil, ja, aber es, ja, steht alles noch in den Sternen. Ist natürlich für einen Doppelsport sehr, sehr schade, dass sie das cutten wollen.
Ja, aber gerade in der zweiten Woche beim Grand Slam merkst du, man braucht euch. Ja. Und gerade in Wimbledon, wo du nicht auf die großen Plätze reinkommst und wenn es dann keine Männerdoppel mehr gibt und keine Frauendoppel, dann ist draußen nichts los und können sie keine Tickets verkaufen. Also die Verhandlungsposition ist so irgendwie shaky zwischendrin.
Ja, ich glaube, um die Grand Slams geht es glaube ich gar nicht. Ne? Die Grand Slams, glaube ich, sind eher so auf der Seite, was ich so mitbekommen habe, dass sie erstmal so bleiben wollen. Und ich meine, hier merkt man ja schon, dass das US Open Freitagstart macht. Die anderen alle machen Dienstag, glaube ich, Start fürs Doppel. Was für uns ja auch null schlimm ist, ne? Wenn die sagen, ja, okay, die ersten paar Tage haben wir eh so viele Einzelmatches draußen auf den Outside Courts, dann brauchen wir euch erstmal nicht. Aber uns macht es ja nichts aus, in 9 Tagen oder in 8 Tagen das Doppel durchzuspielen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also ist für uns auch gut, können wir später anreisen und für die Einzeljungs, glaube ich auch, so mehr Platz im Locker und Füßlos, keine Ahnung.
Um nochmal ganz kurz hier zu bleiben, hast du dir Serena und Venus gegeben diesen Abend, weil das war aber Besonderes, dass in einer Night Session noch dazu so früh in der Woche die beiden das Ash bekommen und das waren ja 3 Stunden gute Unterhaltung. Hast du irgendwas gesehen davon?
Ja, ich lag tatsächlich im Bett mit meinem Sohn und der ist neben mir irgendwann eingeschlafen und ich habe auch geguckt und ich war auch schon extrem müde. Ich traue mich gar nicht zu sagen, aber ich bin tatsächlich bei 5 beide eingeschlafen und dann bin ich irgendwann aufgewacht, wollte eigentlich wissen, wie es ausging und dann war, glaube ich, Shelton Shapovalov lief dann am Fernsehen und dann habe ich am nächsten Früh noch eingeschaltet. Aber ich habe es mir tatsächlich ein paar Ende, dritter Satz oder so, habe ich ein bisschen angeschaut, ja.
Wenn du 2028 sagst, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und ich glaube, Pützi wird dann nicht mehr an deiner Seite spielen. Ohne irgendwas zu wissen, sondern nur zu ahnen. Jetzt hast du im Sommer ja schon, du hast in Miami mit dem Neil gespielt, du hast im Sommer mit dem Herbert gespielt. Was macht denn, wenn ihr mal, also wenn Pützi vielleicht aufhören sollte, wonach suchst du?
Ja, nach einem guten Partner suche ich, ja klar, keine Frage. Ja, das ist natürlich in meinem Kopf drin, Partnersuche logischerweise, aber ich, wie gesagt, ich habe selbst noch gar keinen so richtig Plan. Natürlich sind, keine Ahnung, vielleicht schon mal ein paar Namen gefallen, je nachdem wie der Pützi da weitermacht und so weiter, aber klar muss ich mir dann irgendwann, ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass ich länger spiele als der Pützi, von dem her brauche ich irgendwann einen neuen Partner und ich bin auf der Suche nach einem neuen Partner und vielleicht nach dem Grand Slam, ich habe immer so gedacht, ja, vielleicht nach US Open, dass man dann mal vielleicht mal guckt und so, mal gucken, was der Pützi macht und dass man da nochmal redet, also nochmal, weil ich glaube, nach dem 4. Grand Slam ist bei den anderen Paarungen, glaube ich, ein paar Wechsel möglich und dann, ja, vielleicht weiß der Pützi dann auch mehr und wie es da weitergeht und das, ja, aber ich halte schon leicht, ganz leicht Augen und Ohren offen.
Kannst du dir alles vorstellen, auch jemand wie Neil, der noch nicht lang dabei ist und Herbert ist eine fucking Legende, wenn wir mal ganz ehrlich sind im Doppel, also ja. Ist für dich alles möglich, dass du auch wirklich einen jüngeren Spieler an deine Seite nimmst?
Also vom Neil ich habe den jetzt nicht nur so genommen, weil ich verstehe mich mit dem gut, das ist ein Trainer, ein Alex Peer kenne ich gut, ne? Ich habe jetzt nicht nur genommen, weil ich mit dem gut verstehe, also ich bin überzeugt, dass der seinen Weg machen wird und er hat gute Schläge, der hat das Doppelspiel an sich, finde ich das sehr, sehr gut, von dem her könnte ich es mir auch vorstellen, mit einem Jungen zu spielen. Die Frage ist halt, um ehrlich zu sein, was passiert mit dem Doppel, ne? Wenn es 2028 eine kleinere Draws, dann
brauchst du ein gutes Ranking.
Genau, brauchst ein gutes Ranking und so bitter das irgendwie so klingt, ist halt viel Ranking abhängig. Erst mein Ranking abhängig und dann auch von meinem Partner das Ranking abhängig und dann wird nächstes Jahr wahrscheinlich ein sehr, sehr voller Kalender werden, weil man natürlich dann versucht, 2028 ja so hoch wie möglich irgendwie zu stehen und da noch dabei zu sein, so, ne? Deswegen, ja, es ist, grundsätzlich finde ich so Spielertypen wie Neil sau interessant. Wenn jetzt nichts passieren würde oder so, dann wäre ich offener, glaube ich. So müssen wir erstmal abwarten, was passiert und dann ja, wahrscheinlich leider in Anführungszeichen nach Ranking dann entscheidet.
Jetzt geht es mir plötzlich hier noch weiter und die Woche drauf ist aber der Davis Cup, wo ihr immer gerne spielt. Jetzt habt ihr aber da ein Doppel, das viel gemeinsam gewonnen hat. Ich glaube, die haben den Grand Slam, glaube ich, sogar gemeinsam gewonnen oder Mektić, Pavic insgesamt und Olympia auch. Oder haben wir den Golden Slam?
Nee, ich glaube nicht.
Ah, ja, aber anyway. Aber die spielen jetzt schon länger nicht mehr gegeneinander. Ja. Ist man dann trotzdem, glaubst du, auf Seite der Quaden verstehen sie sich trotzdem immer noch blind, die zwei?
Ja, ich glaube schon. Klar, es ist dann immer so ein Match beim Davis Cup, jetzt haben sie schon länger nicht mehr gespielt und es ist auch so, ich glaube 2024 haben sie das letzte Mal zusammen gespielt, da haben sie echt eine Phase gehabt, wo sie alles gewonnen haben, das stimmt, gebe ich dir recht. Und ja, nach wie vor ist es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, unser Part im Doppel. Also ich glaube, das Schwierigste, wo man in der Vorrunde vor Bologna, glaube ich, hatten, von den Namen her. Von dem her, also klar, Davis Cup ist immer was anderes, jetzt spielen wir zu Hause, jetzt hoffen wir natürlich, dass so viele Zuschauer wie möglich da uns unterstützen, pushen und so weiter, die Atmosphäre ein bisschen mitnehmen und das spielt da natürlich auch so ein bisschen eine Rolle und auch vom Kopf her, glaube ich, wenn die Kroaten merken, okay, wir spielen auswärts, ich glaube, die haben der Matte, mit dem habe ich gesprochen, der hat, glaube ich, ein Auswärtsspiel oder so gehabt.
Okay.
Sonst alles daheim. Ich weiß auch nicht, der hat auch gesagt, der hat so unglaubliches Glück so, dass er sehr, sehr viele, 80-90% der Davis Cup Partien zu Hause hatte. Von dem her. Aber wir freuen uns drauf, ist cool. Und wir haben auch noch die Einzeljungs, die haben auch ein paar Punkte.
Und, ja, bitte, schauen wir mal, ob Sascha spielt. Ganz kurz noch, der Olli Maurer hat mir gesagt, dass Mate ein ziemlich guter Paddelspieler ist. Angeblich. Ich weiß es nicht, kann ich nicht überprüfen. Wie ist es, spielt der manchmal auch Paddel oder spielst du in München manchmal Paddel oder bist du... Bitte sag nicht, dass du Pickleball spielst. Nee. Das wär sehr, sehr traurig.
Nee, auf gar keinen Fall. Ey. Ich muss sagen, bei uns im Leistungszentrum gibt es tatsächlich Pickleball, aber ich habe es noch nie gespielt. Noch kein einziges Mal. Weil
der Ton ist schon furchtbar.
Ja, genau. Ja, finde ich auch. Also, hier in Amerika lieben sie es irgendwie, aus irgendeinem bestimmten Grund, aber bei uns ist es nicht so beliebt, das stimmt. Aber Paddel, ja, Paddel sehr, sehr gern. Also
schon auch.
Sehr, sehr gern. Zeitlich ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, wann man das einbaut und so weiter, aber es gibt nicht, in München gibt es tatsächlich nicht so... Ah, doch, die Bauern haben jetzt ein paar mehr Paddleplätze gebaut, aber da in Oberhaching, wo ich wohne, da gibt es so ein, zwei Paddle-Courts, nur in Anführungszeichen, okay. Das ist auch nicht so viel, aber ja, wir haben schon Bock eigentlich zu spielen. Ja.
I let you go on this one. Wenn du sagst, du bist mit deinem Sohn hier, der ist ja noch nicht so alt, aber was machst du mit dem? Also wenn du an deinen Days off, was kann man mit, ich habe auch hier gewohnt, ungefähr in der Phase. Ja. Und mit Kindern in New York City ist schwierig, oder?
Ja, voll. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee war, also die Familie da mitzubringen. Wir haben noch eine kleine Tochter, die ist auch eins und drei sind die. Ja, mit Family in New York City ist jetzt, weiß ich nicht, ob man das empfehlen könnte. Da muss ich ehrlicherweise sagen. Ich freue mich natürlich, dass die dabei sind, dass ich die halt früh abends oder so mal Nachmittag, ja, was bleibt übrig? Central Park Spielplatz. Das ist das Beste, was man, glaube ich,
kann. Übrigens nicht schlecht. Der Bronx Zoo. Bronx Zoo ist, kann ich empfehlen. Ja, ist echt cool.
Da war, glaube ich, meine Family mal, meine Frau, die waren einmal da im Zoo. Ja, ansonsten ist es halt sehr, sehr laut, sehr, sehr voll, logischerweise. Und die waren ein paar Mal am Anfang hier auf der Anlage. Ja. Da haben die auch so eine Kinderbetreuung und so. Habe ich mal mit denen ein paar Bälle gespielt, Tennis gespielt. Aber das ist natürlich auch hier auf der Anlage vergleichbar zu Wimbledon. Wimbledon ist sehr ruhig, sehr entspannt, sehr gelassen. Und hier ist es halt echt voll, voll. Und ich glaube, für die Kids ist es auch mega viel Eindrücke. Und die sind auch da fertig dann am Abend.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
So, weiter geht's in der Big Show 778 mit Tennis. Auch hier noch ganz kurz die einführenden Anmerkungen. Jamie McKenzie ist ein deutscher Junior, der an Position 2 gesetzt ist hier bei den US Open. Jamie hat gestern auf Court 5 gespielt. Sein Achtelfinale, also Kevin Grawitz ist mit Tim Pütz schon im Halbfinale, aber Jamie McKenzie muss heute erst in seinem Viertelfinale ran, spielt gegen den jungen Ami Jack Kennedy, kann schwierig werden, aber an seiner Seite, und das ist immer eine Hilfe, wird dann der Bundestrainer sein, nämlich Philipp Petschner. Und mit Petsche, der ja 2011 mit Jürgen Meltzer, da war ich sogar vor Ort, die US Open gewonnen hat. Mit dem habe ich mich nach dem Sieg von Jamie McKenzie, nach dem Achtelfinalsieg, auf Court 5, am Court 5 unterhalten. Let's do it. Ich sitze jetzt hier mit dem Bundestrainer, mit Philipp Petschner. Ich freue mich sehr. Philipp, herzliche Gratulation. Lass uns anfangen. Jamie McKenzie ist an Position 2 gesetzt hier. Wie hat er dir gefallen? Es ist hinten raus ein bisschen zart geworden, nach 5-0 im zweiten Satz, aber never in doubt.
Nee, ich denke, er hat es echt ganz gut gemacht. Im ersten war mal eine kritische Phase, da war er Break 4, hat dann Breakbälle gegen. Hat da sehr gut serviert, hat dann bis 6-3, 4-0 wirklich sehr gut gespielt. Hat dann, glaube ich, so ein bisschen leichten Fokus verloren, weil er dachte, das Ding wäre schon durch. Dann hat er andere ein, zwei gute Punkte gespielt, dann wurde es nochmal eng, aber ich glaube, all in all eine sehr, sehr entspannte, ruhige Performance.
So, wie wichtig ist jemandem wie Jamie dieser Grand Slam Sieg, der Nils McDonald im letzten Jahr gelungen ist in Paris? Zu Nils kommen wir gleich, aber Jamie persönlich, wie wichtig ist ihm das für seinen weiteren Karriereverlauf?
Ich glaube, für ihn persönlich sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass ein Turnier in der Jugend deine Karriere definiert. Von daher, für mich ist es immer nur ein Schritt, oder mir geht es darum, dass diese Jungs sich einfach stetig weiterentwickeln. Für mich ist hier viel wichtiger, dass sie die Erfahrungen sammeln, auf solchen Plätzen zu spielen. Jetzt auch teilweise, wenn vielleicht die Kulisse dann nochmal ein bisschen größer wird, Richtung Halbfinale, Finale hin. Einfach mal das Ganze hier kennenzulernen, so ein bisschen auch damit zu lernen, mit dem Druck umzugehen, weil doch hier mehr Augen auf einen gerichtet sind wie bei normalen Turnieren. Und das ist, ich sehe das mehr so als Lerneffekt, und wenn natürlich ein Titel dabei rausspringt, umso schöner, aber das ist eigentlich nicht das Anführungszeichen des Hauptziels.
Ich sehe hier sehr, sehr viele kleine, wirklich körperlich kleine Spiele. Gerade bei Thilo Bermann vorhin zugeschaut, der natürlich, er ist groß, aber seine Gegner sind klein, und der einzige, den ich in Paris gesehen habe, wo ich sagte, da kann man den Männern schon mitspielen, ist der Brasilianer, der dann auch gewonnen hat, nämlich Guto Miguel. Sind die Jungs schon ready? Ist Jamie schon ready? Hat er schon bei den Männern gespielt? Aber wie weit ist Jamie auch körperlich entfernt von den Männern?
Ja, ich glaube, man muss immer ein bisschen aufpassen, mit was man die vergleicht. Mein Jamie hat Finale beim Challenger in Bonn gespielt. Da hat er 5 Matches auf absolut höchstem Niveau bestritten. Best of 5, glaube ich, immer was anderes. Da haben, glaube ich, viele in den 17, 18-Jährigen einfach wirklich noch Probleme. Dann brauchst du auch ein bisschen Erfahrung, glaube ich, wie du da dir einfach die Kräfte einteilst. Das haben wir, glaube ich, die schon öfter die Erfahrung hatten, haben das besser im Griff. Klar, körperlich fehlen denen einfach noch ein, zwei Jahre. Und das ist einfach, das merkt man, das sieht man auch bei vielen. Aber nichtsdestotrotz, 2 Jahre das ist eine Menge Zeit.
Inwieweit bist du noch involviert bei Leuten wie Nils zum Beispiel, bei Marc Schönhaus, die nicht mehr bei den Junioren spielen? Bist es auch noch du? Ist es schon Michael Kohlmann? Macht ihr es beide? Wie schaut da der Übergang aus ins Erwachsenen-Tennis?
Ja, ich bin immer noch mit bei den Jungs dabei, immer wieder. Ich habe jetzt dieses Jahr auch schon ein paar Turniere mit den Jungs gemacht. Versuche da immer noch den Kontakt gut zu halten. Offiziell ist es genauso ein Übergang zwischen jetzt mir und Michael. Michael ist aber auch immer wieder beim Turnieren dabei. Wir beraten uns auch viel, wo die Reise hingehen soll. Die beiden haben natürlich auch super Teams um sich rum. Also der Nils mit Good to Great und der Max auch mit Björn Simon und Hannes Haider. Wirklich gute Leute, die den Weg da sehr, sehr gut fortführen. Und klar, ich bin immer noch so ein bisschen dabei, immer wieder im Hintergrund. Hab immer mit allem oder mit dem ganzen Team Kontakt. Und hoffe halt oder versuche halt weiterhin, die Jungs auf das vorzubereiten, was sie irgendwann hier erwarten.
Richtig gerechnet habe, sind es 15 Jahre, dass du hier mit Jürgen das Doppel gewonnen hast. Du nickst, weil ich weiß, ich war damals da mit meinem Sohn, der noch sehr klein war. Erinnert hier irgendwas an den Sieg von Philipp Petschen und Jürgen Melzer, wenn man hierher kommt? Gibt es eine Plakette, wo du dich wiederfindest?
Tatsächlich war meine Mutter hier die letzten 2 Tage, und ich habe ihr gesagt, es hängt irgendwo eine Plakette von mir, glaube ich. Die war mal irgendwann in Esch, wenn du beim Haupteingang, ich weiß es aber nicht mehr, und ich habe es auch jetzt die letzten Jahre nicht danach gesucht. Also das war dann immer so, ich glaube, es hängt irgendwo was, ich kann dir aber nicht sagen, wo.
Kommst du hier, also Wimbledon hat ja auch gewonnen, beide, kommt man solche Plätze naturgemäß lieber zurück, als wenn du nach Australien gekommen wärst oder nach Roland Garros, weil du eben hier gewonnen hast?
Ja, ich glaube, also tatsächlich ist immer noch mein Favorite Stem ist tatsächlich Australien, obwohl ich da nie gewonnen habe. Einfach von der ganzen Atmosphäre, da freue ich mich immer gefühlt am meisten drauf. Ja, hier ist schon cool. Hier habe ich echt natürlich super Erfahrungen, vor allem das Doppel, den Doppelsieg mit Jürgen und Arthur Ashe Stadium, auch mal ein Einzel gespielt gegen Djokovic, das echt ganz ordentlich war. Hier hatte ich aber auch ein paar bittere Niederlagen in meinem Leben, von daher ist es immer so gemischte Gefühle. Trotz alledem, ich glaube, das Turnier ist was ganz Besonderes, wenn du alleine die Crowd hier siehst und wie die Tennis feiern jetzt gerade, wenn du dann hier unten sitzt auf dem Outside Court und dann hörst, was da passiert, wenn Coco Gauff einen zweiten Satz gewinnt oder gestern bei Tiafoe Mickelson. Ich meine, es ist so elektrisierend, das ist, glaube ich, das gibt's nirgendwo anders. Das ist einfach US Open, New York, und es ist dann schon auch geil, einfach hier zu sein.
So, und jetzt stehen wir, also ich zumindest immer noch unter dem Eindruck eines Matches, das um 3:30 in der Früh geändert hat, zwischen Ben Shelton und Carlos Alcaraz. Ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast. Ist das jetzt geil fürs Tennis, dass es sowas gibt? An der Westküste war es nur 0.32 Uhr, aber das hilft den Leuten hier halt wenig. Es gibt ja keine Patentlösung, aber wie hat dir das Match, ich weiß nicht, ob du alles gesehen hast, wie hat dir das Match gefallen? Und wie ist das zu bewerten, dass wir um 3:30 in der Früh ein Matchball haben?
Ich glaube, das ist für die Spieler, das sind die Einzigen, die theoretisch, wenn sie ein Problem damit hätten, was dagegen machen können. Okay. Ich würde jetzt sagen, für die Spanier war es super, weil da war es Frühstücksfernsehen. ich glaube, die Zeiten sind unmenschlich. Ich habe jetzt gestern echt, wollte ich unbedingt zuschauen, habe dann die ersten eineinhalb Sätze und ersten zwei Sätze geschafft. Bin dann nochmal irgendwann aufgewacht, da war es im vierten, da habe ich mir kurz überlegt, ob ich wach bleiben soll. Bin aber wieder eingeschlafen. Ich glaube, es ist tough. Ich verstehe das Entertainment. Ich verstehe auch den Faktor. Ich bin mir halt nicht sicher, auch mit diesen zwei verschiedenen Ticketverkäufen, dass du eben das Problem hast, dass du dann eine Dreiviertelstunde zwischen den Matches einfach brauchst, um die Leute raus und wieder reinzubekommen. Das ist, glaube ich, eher so das Problem. Dass du dann mal so einen Tag wie gestern, ich meine, wie oft passiert das, ein Match 7-6 im dritten und dann 7-6 im fünften und dann wieder drei Sätze und dann ist halt einfach, dann wird's halt irgendwann einfach tough. Und jetzt heute sage ich halt auch, ich weiß nicht, ob du unbedingt alle drei Matches am Arthur Ashe spielen musst. Die Jungs gehen jetzt auf den Platz, es ist kurz nach fünf. Da ist der Sascha.
Sascha soll um 7:30, aber es wird nicht funktionieren.
Genau. Ist ja logisch, also er wird frühestens um 8:30 auf den Platz gehen, das heißt, er spielt auch wieder bis Mitternacht, dann hast du die Doppeljungs, die danach spielen sollen. Dann bist du auch wieder bei 2 Uhr morgens. Wie gesagt, ich glaube, die Einzige, die da theoretisch eine Handhabe haben, ist, ob du dann vielleicht sagen kannst, okay, wir spielen ab 10. Und ich habe 11 morgens und dann kann ich es halt um 6 damit an, dann gewinnst du vielleicht eine Stunde. Ich bin da zu weit raus, um die Spielerseite da nachvollziehen zu können. Ich finde nur 3.30 Uhr, also nach Mitternacht Sport treiben, das weiß ich persönlich selber von ein oder zwei Matches, ist jetzt nicht gesund.
Hättest du erwartet, dass Alcaraz schon wieder so gut zurückkommt, komplett ohne Spielpraxis, weil gut, er hätte es gestern auch gewinnen können, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja, man dachte, dass er ein unglaublich guter Spieler ist, das wissen alle. Man hat ihn ja schon relativ früh wieder trainieren sehen, zumindest was die Beinarbeit und alles betrifft. Da waren ja schon während Wimbledon, sind glaube ich die ersten Videos, waren schon wieder unterwegs. Trotz alledem, ich finde, er hat nicht ganz so frei gespielt auf die ersten Runden wie vor seiner Verletzung. Aber es war überraschend, wie gut er wieder ist, dass er so lange raus war. Und irgendwie auch nicht, weil er ist einfach verdammt gut.
Richtig oder falsch? Sascha kann sich nur selbst schlagen?
Falsch.
Okay, gut, ja, höre ich gern zu.
Also ich habe gesagt, er gewinnt das Turnier. Ja. Von daher, ich finde, Van der Sandschulp ist heute ein unangenehmer Gegner werden. Der hat schon auch auf der Stage bewiesen, dass er gute Leute rausnehmen kann. Blocks, dem ist gefühlt auch alles zuzutrauen. Ich tippe immer, ich glaube, dass der einen Cutscher noch schlagen wird.
Wenn er gesund ist. Der hatte, glaube ich, richtig Probleme vorgestern. Also und auch schon davor.
Aber ja, aber natürlich. Aber wenn er, also wie gesagt, und dann sage ich halt ganz ehrlich, Shelton oder Tiafoe, 19 Uhr, Sonntagabend in New York gegen 23.000 verrückte Amerikaner, wird auch nicht leicht. Also ich finde, er hat schon noch definitiv eineinhalb oder zwei Aufgaben vor sich in den nächsten drei Matches, die er, glaube ich, bewältigen muss. Ich traue es ihm zu. Ich glaube, er gewinnt das, aber ich glaube, dass es kein Selbstläufer ist.
Sein erstes Match hat er gegen Sonego gespielt und da frage ich dich jetzt als sehr, sehr offensiven Einzelspieler, der du auch warst, mit einem wunderbaren Volley. Sonego ist permanent am Netz gewesen, obwohl er nicht so gut voliert, wie du damals voliert hast. Aber ist das ein Weg, den man jetzt nicht nur gegen Zverev, vielleicht auch gegen Sinner, dass Leute, die von der Grundlinie keine Chance haben, das öfter probieren sollten, oder ist es einfach zu anstrengend, das ist der Fall?
Na, ich glaube, es ist einfach auch Trainingssache. Wenn du auch guckst, zum Beispiel letztes Jahr, bevor du Dimitrov verletzt hat, gegen Sinner in Wimbledon, wie viel der vorgekommen ist, wie viel Slice er wieder gespielt hat, wie eigentlich in Anführungszeichen wie viel langsamer er gespielt hat wie die meisten anderen. Ich glaube, es gibt immer noch Wege, auch die besten Jungs zu schlagen. Und ich glaube, es merken jetzt viele, dass so wie sie es normalerweise spielen, vielleicht dann mich einfach nicht durchkommen und halt immer mehr Matches verlieren, jetzt einfach Dinge ausprobieren. Und meiner Meinung nach kann es im Tennis nur gut tun, wenn einfach wieder ein bisschen unterschiedlich wird und einfach wir so viele enge Matches haben, auch dass wir hier so viele Anführungszeichen Top-Spieler relativ früh rausgehen, ist ja eigentlich erfrischend.
I'll let you go on this one. Wir werden uns gleich wiedersehen auf einem Platz, wo Kevin Kravitz und Tim Pütz spielen. Die sind auch schon im Viertelfinale, die zwei. Und ich glaube, im Doppel ist es sehr eng. Heliovara-Patton spielt natürlich konsequent gut, aber die beiden Brasilianer, die die letzten Tausender gewonnen, fliegen hier gegen zwei College Boys raus. Ist da auch alles möglich für Kevin und Jim?
Ja, definitiv. Ich habe auch mit den Jungs schon gesprochen. Ich glaube, es ist jetzt tatsächlich um die Uhrzeiten, wird es angenehmer zu spielen. Die ersten Doppel waren teilweise um 11 Uhr morgens. Da ist es hier total schnell, da rückt alles so eng zusammen. Waren wir fast alle Matches 6-7, 7-6, 7-5. Ich glaube, da kann tatsächlich jeder jeden schlagen. Jetzt sind wir so bei so einem Stage mit den Temperaturen, da ist, glaube ich, da setzt sich Qualität durch. Und dass unsere Jungs Qualität haben, das haben wir oft genug gesehen. Und ich glaube, es ist hier einiges möglich.
Spielen gegen alte Bekannte, Revalo Pavic. Ja. Schon 100 Mal gespielt, ja. Muss man auch sagen. Danke dir, Philipp.
Gerne.
Fantastisch. Danke.
Ja, und dazu gleich ein paar Anmerkungen. Wie wir wissen, haben Kevin Kravitz und Tim Pütz, wie wir jetzt wissen, tatsächlich das Halbfinale erreicht, spielen dort gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury, die schon, glaube ich, dreimal die US Open gewonnen haben, aber nicht mal gesetzt sind, sind es seit kurzem wieder zusammen, vielleicht one last time. Also gute Chancen für Pütz und für Kevin. Und natürlich, Sascha Zverev hat mit Botik van de Zandschulp herzlich wenig Probleme gehabt. Das war das Spiel am Mittwochabend. Van de Zandschulp war, glaube ich, total happy, dass er das Viertelfinale erreicht hat. Damit war überhaupt nicht zu rechnen. Und dementsprechend hat er dann auch sich recht schnell ergeben. Der zweite Satz, okay, da hat er einen Satzball gehabt. Das wäre dann lästig geworden für Sascha, wenn er hier einen Extrasatz spielen müsste. Aber Van de Zandschulp war kein Gegner. Ich glaube auch nicht, dass Karin Khachanov ein Gegner sein wird. Head-to-head 6-3 für Sascha, aber bei wichtigen Spielen, Olympiafinale, hat Sascha die Nase vorne. So gut hat Khachanov, er hat gut gespielt, jetzt aber auch nicht so überragend. Ja, und dann schauen wir mal, Finale entweder gegen Shelton oder Tiafoe. Die Stimmung wird gut sein, aber wie Philipp ja gesagt hat, Stimmung wird, das wird ein Auswärtsspiel für Sascha. Egal, ob es gegen Tiafoe oder gegen Shelton geht, da traue ich dem Shelton ein bisschen mehr zu. Aber da ist das Head-to-Head für Sascha, glaube ich, 5-0. Also, komm. Sascha kann sich nur selbst schlagen. Jetzt kann Philipp Petschner mir nicht mehr widersprechen. So schaut es nämlich aus. Ha, bam. Das war's, die Big Show 778. Nächste Woche geht's weiter mit der 79. Schon wieder zurück aus Good Old Europe für diese Woche. Danke an alle, die dabei waren. Morgen möglicherweise der Senfsport, am Sonntag ganz sicher Musikradio 360.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!